Kerstin Rudeck, hallo erstmal.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend. Du warst ja in Bonn bei den Gegenprotesten dabei. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob der noch läuft, der Klimagipfel von der UN, der läuft da eigentlich noch?
Ja, der läuft noch. Und zwar, der hat angefangen am 6. November und geht bis zum 17., wird aber erfahrungsgemäß immer um 1-2 Tage verlängert, bis dann wirklich irgendwelche Ergebnisse vorliegen. Und ich war auf sehr vielen Protestveranstaltungen. Ich war aber auch Delegierte für unser Bündnis Don't Nuke the Climate bei den offiziellen Verhandlungen in den beiden Zonen, also in der Bula-Zone und in der Bonn-Zone.
Vielleicht sprechen wir erst mal über die Verhandlungen, wenn du dabei warst, weil dort kommen ja nicht allzu viele Menschen rein, weil das nicht so richtig öffentlich ist, was ich eigentlich einen großen Skandal finde. Was war so überhaupt dein Eindruck von diesen Verhandlungen?
Ja. Ich finde das auch nicht richtig. Also ich war das zweite Mal jetzt beim Weltklimagipfel dabei. Das erste Mal vor 2 Jahren in Paris. Auch mit unserer Kampagne Don't Nuke the Climate, zu der ich gern auch noch im Verlauf was erzählen kann. In Paris war es so gemacht, da gab es die offiziellen Verhandlungen und der Alternativgipfelteil, also wo eben auch, ich sag mal, Nichtregierungsorganisationen eingeladen waren, sich zu treffen, sich zu präsentieren, der war frei zugänglich. Das war diesmal in Bonn anders geregelt. Dort gab es also diesen offiziellen Delegiertenteil in der Bula-Zone und auch die Bonn-Zone, wo eben das, was in Paris frei zugänglich war, in einer eigenen Zone mit einer Akkreditierung nur zu betreten war. Ich verstehe nicht ganz den Grund, den Sinn dahinter, weil man möchte doch eigentlich Zivilgesellschaft einladen, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen, daran teilzunehmen, überhaupt da ja sich einen eigenen Eindruck verschaffen zu können. Deshalb finde ich das wirklich auch nicht gut. Ich kritisiere das, dass es dort nur mit Akkreditierung Zugang gab. Wir hatten große Schwierigkeiten, so Akkreditierung überhaupt zu bekommen, ja.
Vielleicht scheuen Sie die Zivilgesellschaft, weil sie viel zu viele kritische Fragen stellt und die sollen nie beantwortet werden, ist so meine Vermutung. Ich weiß es nicht genau.
Ja, es kann auch alles mit irgendwelchen Sicherheitsgebaren zu tun haben. Also ich war, wie gesagt, erst zum zweiten Mal dabei, aber Leute, die jetzt schon zum Beispiel zum 20. Mal bei so Verhandlungen und auch den Protesten dabei waren, die haben gesagt, es war sehr viel Polizei und sehr viel Sicherheitskräfte vor Ort. Das mag vielleicht auch alles eine Rolle spielen, aber ich finde, das rechtfertigt das nicht. Wenn so große Gipfel stattfinden, dann muss man natürlich irgendwie davon ausgehen, dass man der Öffentlichkeit auch einen Zugang gewähren muss. Und das, finde ich, muss dann eben auch gewährleistet werden, ja.
Und was war so dein Eindruck vom Gipfel, so wie die Verhandlungen, die gerade laufen von den drei Regierungsparteien, Friede, Freude, Eierkuchen und wir machen weiter so wie immer?
Also da habe ich überhaupt gar keinen direkten Einfluss gesehen oder keinen direkten Bezug dazu knüpfen können, zu dem, was jetzt sozusagen auf Ebene der Parteipolitik in der Bundesrepublik Deutschland stattfindet. Ich habe was sehr Interessantes anderes festgestellt, und zwar, wir waren ja als Bündnis da, Don't Nuke the Climate ist eine Kampagne, die sich für diese Proteste gegen diesen Weltklimagipfel in dieser Form gegründet hat. Und wir sind Menschen aus 8 Ländern von allen Kontinenten. Und wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, der Atomwirtschaft, der Atomlobby und auch der Atommafia uns in den Weg zu stellen mit ihren Bestrebungen, die Atomkraft als, ja, ich sag jetzt mal, Lösung für den Klimawandel zu verkaufen. Die stellen sich allen Ernstes hin und behaupten, Atomkraft sei erneuerbar, Atomkraft sei CO2-frei. Andere sagen CO2-arm. Das alles stimmt nicht, das alles sind Märchen. Und wir haben dort interessanterweise feststellen können, dass die sowohl Vertreterin der UN als auch eben der Atomwirtschaft dort mit wirklich bahnbrechenden Lügen auftreten. Also mit PowerPoint-Präsentationen, wo von 0 Toten durch Fukushima zum Beispiel die Rede ist. Lediglich 1500 Menschen seien durch Radiophonic Panic zu Tode gekommen. Also sowas wie eine Hysterie infolge der Angst vor Verstrahlung. Also das waren ganz schlimme Sachen. Und ich selber habe gemerkt, ich kann schlecht mit so Vorträgen umgehen. Also ich werde da so unruhig und so ungehalten und habe mich dann wirklich auch gefragt, was mache ich in so Sitzungen? Dann haben wir aber festgestellt, wenn wir uns dann zu Wort melden, also sowohl in Veranstaltungen jetzt in den Pavillons der Länder, das war dann zum Beispiel im türkischen Pavillon eine Veranstaltung, wo mehrere Vertreter aus auch verschiedenen Ländern waren, die da solche Lügen von sich gegeben haben. So, und wenn wir uns dann zu Wort melden, unsere Fragen stellen, dann fällt plötzlich deren ja, ich sag mal, ganz dünne Fassade in sich zusammen und man merkt, dass es eigentlich nur so ganz hilflose Versuche sind, so ein Bild zu zimmern, von wegen Atomkraft sei schön, Atomkraft sei neu, die neue Generation sei sauber und habe gar keinen Atommüll und so weiter. Also die hatten auf alle Fragen, die wir gestellt haben, keine Antwort und selbst die Presse war empört, wie dort vom Podium aus mit uns umgegangen worden ist. Nämlich wir haben keine Fragen beantwortet bekommen, sondern sind einfach nur beleidigt worden. Das heißt, die Presse hat diese Vertreter dort der Atomwirtschaft und auch Atomlobby sehr gelöchert. Und wie gesagt, wir konnten dazu beitragen, dass diese Fassade, diese neuen Organisationen dort versucht haben abzubilden. Also es gibt da so Vereine, die bezeichnen sich als Grassroots Organizations. Die behaupten, Nuclear for Climate sei aus tiefstem Beweggrund eine ehrenamtliche Arbeit, der sie alle nachgehen. Sie hätten alle alleine ihre Flugtickets hier nach Bonn bezahlt. Das glaubt natürlich kein Mensch. Das ist nicht Grassroots, sondern das ist AstroTurf, zu Deutsch Kunstrasen, der einfach da ausgerollt wird und ein schönes Bild machen soll. Und ich finde es gut, dass wir es geschafft haben, da wirklich einen Fuß in die Tür zu kriegen und zu sagen, nee, passt mal auf, wir haben ja diese und jene Fragen nach der Ökonomie, nach der Sicherheit, nach dem Atommüll. Und auf alles hatten sie keine Antwort.
Sie hatten keine Antwort, aber Sie sind wahrscheinlich stärker vernetzt als ihr. Ich weiß es nicht so genau. Wurde auch besprochen, weil ja die EU zurzeit ungarische Kraftwerke, also Atomkraftwerke, subventioniert, das AKW Paks und dann in Schottland ist das, glaube ich. Ich weiß jetzt das gar nicht den Namen dieses AKWs. Wurde das irgendwie thematisiert?
Nee, nicht konkret. Also da geht es ganz viel um... Ich sag mal, die machen dort Lobbyarbeit. Es geht immer ganz wenig um konkrete Projekte. Im Gegenteil, sie wollen eigentlich immer nur so Reinwaschveranstaltungen machen wie, ja, ich meine, generell. Also, dass sie zum Beispiel behaupten, es gebe eine neue Generation von Reaktoren und die alten Probleme habe man nicht mehr. Aber was du ansprichst, sind die Hermes-Bürgschaften. Die haben jetzt konkret keine Rolle gespielt, sind aber auch von unserer Seite generell thematisiert und problematisiert worden. Weil natürlich ist es so, dass Atomkraft seit Jahrzehnten ganz stark Fördermittel genießt. Im Moment möchte diese Atombande, das ist der Grund, der dahinter steht, warum sie sich als jetzt wirklich hier erneuerbare Energien verkaufen wollen. Der Grund ist, dass sie in die Fördertöpfe wollen. Also vor 2 Jahren in Paris ist auf dem Klimagipfel beschlossen worden, einen Green Climate Fund anzulegen. Der wird mit 100 Milliarden Dollar jährlich gefüllt. Von den reicheren Nationen, von denen, die auch die meisten Emissionen erzeugen. Und der soll dazu dienen, die Länder zu unterstützen, die vom Klimawandel am stärksten betroffen sind und auch die wenigsten Emissionen haben. Und da will die Atombande jetzt rein, indem sie sagt, wir gehören auch zu den Erneuerbaren. Das haben wir sehr stark thematisiert und haben es auch in jede ihrer Pressekonferenzen und Veranstaltungen getragen.
Gibt es da noch irgendwo einen Link oder sowas, wo man das nachlesen kann, was ihr dort thematisiert habt und was sind eure nächsten Aktionen oder Aktivitäten?
Also es gibt 2 Webseiten. Die eine ist eine mehrsprachige. Wir haben Beiträge in 6 Sprachen. Die Webseite heißt don't-nuke-the-climate.org und dann gibt es die Webseite der BI, www.bi-lüchow-dannenberg.de. Auch da haben wir einen Blog eingerichtet, wo man dann eben auf Deutsch sehr viel nachlesen kann, was wir jetzt gemacht haben. Und wir haben eben auch einen starken Fokus auf unsere Proteste gelegt, innerhalb der Gipfelveranstaltung, außerhalb. Wir haben an mehreren Demos teilgenommen, die zum Teil selbst mitorganisiert. Wir waren beim Hambacher Tagebau bei der Demo und Besetzung dabei. Wir haben eine Endlager-Suchaktion gemacht, letzten Donnerstag auf dem Münsterplatz in Bonn. Das war auch wirklich toll, da haben wir hunderte von Flugblättern an die, ich sag mal, recht ahnungslosen Passanten in Bonn verteilt. Also weil man stellt sich das so vor, in Bonn ist der Weltklimagipfel, alle wären beteiligt, dem ist gar nicht so. Also das restliche Leben in Bonn ging eigentlich ziemlich unbehelligt weiter, zumal eben auch dieses Tagungsgelände, ja, schön in den Rheinauen, so vielleicht 6-7 Kilometer von der Innenstadt entfernt liegt. Und wir haben da wirklich hunderte von Flugblättern verteilt, um auf eben die Tatsache hinzuweisen, dass Atomkraft eben eine falsche Lösung ist, um dem Klimawandel zu begegnen. Und sind da auf sehr viel Interesse gestoßen. Also für uns hat sich das auf jeden Fall gelohnt, dorthin zu fahren und all das zu machen, was wir tun. die nächsten Sachen, die wir geplant haben, wir werden erstmal diese Kampagne auswerten und werden gucken, wie wir weitermachen und wie wir effektiv weiter Sand im Getriebe sein werden.
Gut, Sand im Getriebe ist sehr wichtig. Jetzt frage ich dich noch zu der, am 11.11. gab es ja eine Demo, da ist Fasching eröffnet worden und ihr seid, hat das Motto gehabt, endlich wieder mal politischen Fasching zu machen, wie es ja eigentlich sein soll. Was ist da so passiert?
Ja, das war eine sehr schöne Demo. Also ich bin hier auch eher so im Norden nicht so mega faschingsbegeistert und muss sagen, mir hat das richtig Spaß gemacht. Das war so, wie man sich das wünscht, so richtig politischer Karneval. Also es gab ganz viele Menschen mit unheimlich tollen Kostümen, zum Beispiel ein Cabrio, wo jemand mit einer Trump-Maske herumgefahren wurde, von Eisbären, also wirklich Menschen, 6, 8 Leute in Eisbärenkostümen eskortiert. Also es waren total tolle Bilder. Es gab ein unheimlich langes Transparent, über 100 Meter lang, wo drauf stand, Trump begeht einen ökologischen Genozid. Es ist ja wirklich so, im Moment streiten wir darum, ist die Klimaerwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen? Und das reicht nicht. Unter 2 Grad heißt, dass ganz viele Menschen daran sterben werden, dass sich das Erdklima erwärmt. Wir fordern auf jeden Fall, dass es unter 1,5 Grad bleiben muss, weil diese Differenz von einem halben Grad, da geht es wirklich darum, werden Länder untergehen, werden arme Menschen keine Bleibe mehr haben und das geht wirklich konkret um Menschenleben. Also diese Demo, die war unheimlich bunt, die war eben nicht so eine, ich sag mal, große Organisation und große Verbände-Demo, sondern die war von den Leuten von unten, von der wirklich Graswurzelbewegung getragen, mit ganz viel Fantasie, ganz viel Engagement, total viele selbstgemalte Fahnen oder auch selbstgedruckte Fahnen und wir waren dann doch 4.000 Leute. Am Anfang haben wir so mit 2.500 angefangen und es kamen noch sehr viele dazu, bis zum Schluss, bis zur Abschlusskundgebung. Wir hatten viele tolle internationale Rednerinnen. Also besonders erwähnen möchte ich Leona Morgan, die von den Diné in New Mexico ist, die eine ganz tolle Rede gehalten hat, wo es auch darum geht, wer sich eigentlich was hier auf dieser Welt herausnimmt. Und es geht ganz viel um Klimagerechtigkeit im Moment. Und Wladimir Sliviak von Ecodefense in Russland, mit dem wir auch schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, der hat auch eine tolle Rede gehalten und hat nochmal klargestellt, dass was wirklich was ändert, das ist, wenn die Menschen sich in Bewegung setzen und so wie da an dem Tag auf der Straße ihre Meinung kundtun. Also heißt es nicht der Politik überlassen, sondern ja, das eigene Leben in die eigene Hand nehmen, Forderungen aufstellen und Druck machen. Das ist das, was wir jetzt machen.
Gut, ich sage immer so, Atomausstieg ist Handarbeit, dieses und andere Geschäfte können wir Politikerinnen nicht überlassen. Haben sich irgendwie mal Politiker oder Politikerinnen dort sehen lassen und irgendwelche Statements gegeben oder sind die ferngeblieben, weil wir brauchen was ja eigentlich so und so nie?
Ja, also wir hatten vor, eine Petition an Frau Hendricks zu übergeben. Da ist leider kein Termin zustande gekommen. Wir haben so einen Science-Letter von verschiedenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unterzeichnen lassen, wo es auch nochmal um die Knackepunkte geht, warum ist Atomkraft auszuschließen aus der zukünftigen Energieversorgung? Und da haben wirklich namhafte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterschrieben, über 70 Stück aus verschiedenen Ländern. Und wir wollten gerne diese Petition übergeben, aber haben da leider keinen Termin bekommen, also bis heute jedenfalls nicht. Noch läuft der Gipfel ein paar Tage, aber ich glaube nicht, dass die sich noch melden. Ich finde es sehr schade, weil ich finde, die sollten eben auch zuhören. Die sollten nicht nur auf Sendung sein, sondern die sollten auch mal zuhören, weil sonst ist ihre komplette Politik einfach verfehlt.
Gut, ich habe nicht so den Eindruck, dass sie zuhören und ich habe auch so den Eindruck, dass Klimaschutz mit Kapitalismus irgendwie nie vereinbar ist. Hast du jetzt noch irgendwas unseren Hörerinnen und Hörern mitzuteilen, was ich vergaß zu fragen?
Ich gebe dir da total recht. Also es darf nicht die Frage im Vordergrund stehen, was ist rentabel für Firmen, sondern es muss einzig und allein die Frage im Vordergrund stehen, wir haben einen Klimawandel und was tun wir, um dem zu begegnen? Und da muss es um Menschen gehen. Es müssen endlich Lösungen für Menschen gefunden werden und daran müssen wir alle weltweit zusammenarbeiten.
Gut, da danke ich dir recht herzlich für deine Eindrücke aus Bonn und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ne?
Sehr gerne, wünsche ich euch auch.
Bitte sehr. Tschüss. Jo, dies war Kerstin Rudig aus dem Wendland, aus dem Wunderschönen. Und sie war in Bonn zu den Gegenaktivitäten und beim Klimagipfel dabei. Sie sprach von den Eindrücken, die sie hatte.